Ihr lieben Geschwister im Herrn, liebe Freunde, seien Sie alle gegrüßt und willkommen geheißen zu unserem Gottesdienst heute Morgen. Und meine Frau und ich, wir freuen uns, dass wir wieder einmal in Ihrer Mitte sein dürfen. Und wir grüßen auch ganz herzlich alle, die uns heute Morgen elektrisch zuhören mit dem Rechner am Bildschirm zu Hause. Ich gehöre auch zu denen, die sonntags den Gottesdienst aus Riedlingen verfolgen. Lasst uns hören auf ein Wort aus dem 62. Psalm. Ein Psalm Davids für Jedutun vorzusingen. Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Denn er ist mein Hort, meine Hilfe, mein Schutz, dass mich kein Fall stürzen wird, wie groß er ist. Wie lange stellet ihr alle einem nach, dass ihr ihn erwürget als eine hangende Wand und zerrissene Mauer? Sie denken nur, wenn sie ihn dämpfen, fleißigen sich der Lüge, geben gute Werke, aber im Herzen fluchen sie. Aber sei nur stille zu Gott, meine Seele, denn er ist meine Hoffnung. Er ist mein Hort, meine Hilfe und mein Schutz, dass ich nicht fallen werde. Bei Gott ist mein Heil, meine Ehre, der Fels meiner Stärke, meine Zuversicht ist auf Gott. Hoffet auf ihn alle Zeit, liebe Leute, schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuversicht. Aber Menschen sind ja nichts. Große Leute fehlen auch. Sie wiegen weniger, denn nichts so viel ihrer ist. Verlasset euch nicht auf Unrecht und Frevel. Haltet euch nicht zu solchem, das eitel ist. Fällt euch Reichtum zu, so hänge das Herz nicht daran. Gott hat ein Wort geredet, das habe ich etliche Male gehört, dass Gott allein mächtig ist. Und du, Herr, bist gnädig und bezahlst einem jeglichen, wie er es verdient. Wir wollen still werden und beten. Geliebter himmlischer Vater, in Jesus Christus, deinem Sohn, unserem Herrn und Haupt, danken wir dir auch für diesen wunderschönen neuen Morgen, mit dem du die neue Woche für uns begonnen hast. Danken dir für das helle Sonnenwetter. Und so wie die helle Sonne jetzt draußen strahlt, so bitten wir dich, Herr, lass auch deine Sonne leuchten ins finstere Herze mein. Lass auch deine Sonne leuchten in unser Leben hinein, die Sonne deines Heiligen Geistes. Danken dir, dass wir zusammenkommen dürfen an diesem Tag, Herr Jesus, an dem du auferstanden bist und den Tod besiegt hast. So besiege du auch den geistlichen Tod und die geistliche Lähmung, die oft von uns Besitz greifen will. Wir bringen dir alles, was wir mitbringen aus der vergangenen Woche, Herr, an Sünde und Schuld, an Versäumnissen, an unweisem Reden, an Dingen, wo wir dir voran und vorgeprescht sind und wo du es nicht haben wolltest. Herr, wir bitten dich jetzt, reinige du uns mit der Macht deines Blutes, dass dein Heiliger Geist frei und offen durchdringen kann zu uns und gib einem jeden von uns, was er ganz persönlich braucht. Du kennst unsere Herzen und du weißt, was wir brauchen. Wir wollen dich bitten, dass du auch allen Kranken, allen Alten, die jetzt nicht mehr kommen können, beistehst und dass du auch alle, die jetzt einsam unseren Gottesdienst irgendwo schauen und keine Gemeinde und keine geistliche Gemeinschaft haben, dass sie von dir angesprochen, von dir getröstet, von dir gestärkt und von dir zubereitet werden. Du hast das Brot des Lebens für uns gerichtet, du hast den Tisch für uns gedeckt. Hilf, dass wir es mitnehmen und dass wir verändert werden von dir und dass wir immer mehr dir ähnlich werden. Und lass auch diesen Gottesdienst dazu dienen, dass niemand so nach Hause geht, wie er gekommen ist, sondern mit deinem Segen, dass wir in die neue Woche damit hineingehen dürfen. Das bitten wir von dir. Amen. Geschwister, ich lese uns heute Morgen ein Wort aus Johannes 2, die Verse 1 bis 11. Überschrieben ist dieses Wort in der Lutherbibel Hochzeit zu Kana. Die Hochzeit zu Kana, das erste Zeichen, das Jesus tat in Kana in Galiläa. Wir hören Johannes 2, die Verse 1 bis 11. Und am dritten Tage war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa. Und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger wurden auch auf die Hochzeit geladen. Und da es an Wein gebrach, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein. Jesus spricht zu ihr: Weib, Frau, was habe ich mit dir zu schaffen? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es waren aber allda 6 steinerne Wasserkrüge nach der Weise der jüdischen Reinigung und gingen in jeden 2 oder 3 Maß. Jesus spricht zu ihnen: Fülle die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen: Schöpfet nun und bring es dem Speisemeister. Und sie brachten's. Als aber der Speisemeister kostete den Wein, der Wasser gewesen war, und wusste nicht, woher er kam, die Diener aber wussten's, die das Wasser geschöpft hatten, ruft er Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm: Jedermann gibt zum ersten guten Wein, und wenn sie trunken sind, alsdann den geringern. Du hast den guten Wein bisher behalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen zu Kana in Galiläa, und es offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn. Soweit unser Wort. Kehr, o Jesu, bei uns ein. Komm in unsere Mitte, wollest unser Lehrer sein, hör der Demut bitte, deines Wortes stille Kraft, sieh die neue Menschenschaft, bilde Herz und Sitte. Amen. Ihr lieben Geschwister im Herrn, liebe Freunde, das ist eine ganz peinliche Situation gewesen. Der Wein geht aus. Albtraum von jedem, der ein Fest feiert. Und besonders noch im Orient, wo die Leute, wo Gastfreundschaft sozusagen dazugehört, wo Gastfreundschaft was ganz Wichtiges ist, und dann passiert so etwas. Ich denke, wir verstehen dieses Wort am besten, wenn wir es einmal von hinten lesen. Vom 11. Vers her, das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Das Johannesevangelium berichtet ja nicht jedes Wunder, das Jesus getan hat, sondern es berichtet nur Zeichen, bestimmte Zeichen. Das prophetische Evangelium, das Johannesevangelium, wird immer als der Adler dargestellt, in das Symbol der Evangelisten, als der Adler, der die Sache von oben her sieht, von Gott her sieht, der Jesus als den Sohn Gottes ganz klar herausstellt. Und Johannes nennt im Evangelium genau 7 Zeichen. 7 Zeichen. 7, Sie wissen, die Zahl Gottes von der Menora her, von der jüdischen. Und hier geht es um das erste Zeichen, das Jesus tat. Das letzte war dann Johannes 11, die Auferweckung des Lazarus. Also er wählt 7 Zeichen aus, die seinen messianischen Anspruch unterstreichen. Und wir wissen ja, die Juden fordern Zeichen. Wenn sie mit Juden diskutieren über Jesus, dann brauchen sie entweder einen Schriftbeweis oder ein sichtbares Zeichen. Deshalb hat sich Jesus, unser Herr, auch so aufgeregt, als die Pharisäer von ihm ein Zeichen forderten. Und er sagt dann im Matthäusevangelium, von nun ab wird euch nur noch eines gegeben werden, und das ist das Zeichen des Jona. Sonst bekommt ihr kein Zeichen mehr. Eine peinliche Situation, die aber ihre Bedeutung hatte und die ganz bewusst von Gott auch so herbeigeführt worden war. Nun, es ist natürlich so, wenn so etwas passiert, es fehlt an Wein, es ist eine peinliche Situation, das bringt die Menschen gern in Druck. Das ist immer so. Da kommt man dann ganz schnell in Druck, und die Maria hat sich auch ganz schnell unter Druck setzen lassen, wenn sie sagt, sie haben keinen Wein. Also so indirekte Aufforderung, nun mach mal irgendwas, dass die Wein haben. Sie denkt natürlich jetzt nicht an Wasser zu Wein, sondern dass er vielleicht seine Jünger einkaufen schickt oder irgendetwas. Es war ja ein großes Fest. Es war wahrscheinlich, manche Ausleger meinen, dass das alle Nachkommen Davids waren, die da zusammengekommen waren. Jetzt mach mal irgendwas, und das ist jetzt die Gefahr, dass man meint, Jesus, der Herr tut ja nichts, unser Gott tut ja nichts, jetzt müssen wir irgendetwas machen. Und das hat immer wieder in der Heilsgeschichte und auch in unserem Leben, in den Gemeinden und im Leben unseres Volkes und der Völker der Welt immer wieder zu ganz schwierigen Situationen geführt, nämlich dass man dann versucht, im eigenen irgendetwas zu tun. Das war bei Abraham der Fall. Können wir nachlesen im ersten Buch Mose, wie er die Verheißung hatte, dass er und die Sarah einen Sohn bekommen sollten, und sie praktisch aus eigener Kraft dann, als sie dachten, jetzt ist die Zeit vorbei, als sie dann aus eigener Kraft dachten, wir müssen dieser Verheißung eben nachhelfen. Und so meinen wir immer wieder, wir müssten dann Gottes Verheißungen nachhelfen. Aber er tut's zu seiner Zeit, nicht im persönlichen Bereich, da meinen wir das oft. Wir haben in der Seelsorge viele Ehepaare erlebt, die dann erlebt haben, wie sie über ein bestimmtes Alter waren und halt keinen Partner hatten. Und dann haben sie irgendjemanden geheiratet und haben einen Menschen dann an der Seite gehabt, der nicht gläubig war, und es wurde dann zu einer Katastrophe, auch wenn es nicht immer zur Scheidung kam, aber es kam oft zu ganz schwierigen Situationen, weil man eben nicht warten konnte auf die Hilfe unseres Gottes. Und in den Gemeinden geht's oft genauso. Das ist nicht der ganze Pragmatismus, den wir heute haben in unseren Gemeinden drin, dass man sagt, es werden immer weniger Leute, müssen wir was machen, da müssen wir was tun, da müssen wir irgendwie Unterhaltung machen im Gottesdienst, da müssen wir irgendein Kasperletheater aufführen, da müssen wir neue Möbel kaufen und da müssen wir alles Mögliche machen. Und da meint man, damit käme auch das geistliche Leben herein. Ich habe mal so ein Interview gehört aus einer Gemeinde, die sehr bekannt ist, ich nenne sie jetzt nicht mit Namen, für Gemeindeaufbau, die in Deutschland auch sehr viel zitiert und sehr viel nachgeäfft wird, sage ich jetzt einmal, wo einer erzählt hat von einem Industriemanager, der die ganze Woche sich mit Verkaufsmaximierung beschäftigt hat, aber dann hat er sich aufgeregt, dass er in seiner Gemeinde das nicht umsetzt. Ja? Und ich bin eigentlich froh gewesen, dass er das nicht umgesetzt hat, und dann wäre es im eigenen gewesen und wäre nicht ein Folgen dem Geist Gottes gewesen, sondern wäre aus eigener Kraft gewesen. Wie hier, mach mal was, Sie haben keinen Wein. Oder wir erleben es immer wieder auch im Volksleben, im politischen Leben, gerade jetzt, wo dieser Ukraine-Krieg entstanden ist, und da lässt man sich jetzt so unter Druck setzen. Und ich denke oft, es ist eine Situation ähnlich wie damals 1914, als man sich da unter Druck setzen ließ von Österreich und plötzlich war der Erste Weltkrieg da. Und wir sind jetzt ganz dicht auch in der Gefahr, dass jetzt ein Dritter Weltkrieg entsteht, weil einfach man nicht neutral bleibt, sondern einfach ein Land unterstützt mit Waffen und allem Möglichen. Und das Schlimmste, wo ich mich immer aufrege, ist, dass das oft Politiker sind, die vor 20 Jahren oder zumindest ihre Gesinnungsgenossen vor 20 Jahren noch die Vereidigung bei der Bundeswehr gestört haben mit irgendwelchen Sprechchören und bösen Reden. Nicht? Also das eigene, das ist was ganz, ganz Gefährliches, auch in der Schrift. Und es ist kein Wunder, dass dann unser Herr zu der Maria sagt, was habe ich mit dir zu schaffen? Nicht? Das war so eine Redensart damals. Was hast du mir zu sagen? Ich lasse mich jetzt nicht von dir beeinflussen, von dem, was du mir da jetzt vorschlägst, sondern ich mache das, was Gott mich zu tun heißt. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Die Stunde Jesu ist eben nicht da, wo er Brot vermehrt hat, wo er einen Kranken geheilt hat, wo er irgendwelche Not auf dieser Welt gelindert hat, sondern die Stunde Jesu, die war an einer ganz anderen Stelle da und das sehen wir auch im hohen priesterlichen Gebet später in Johannes 17. Da betet dann der Herr vor der Kreuzigung, jetzt ist die Stunde gekommen, jetzt ist die Stunde da. Und nicht auf der Hochzeit zu Kana, dass er da irgendwas tut, dass die Leute zufrieden sind. Ja? Meine Stunde ist noch nicht gekommen, aber es ist Gute, dass Maria sich korrigieren lässt an dieser Stelle. Das ist was ganz Gutes. Also Maria ist nicht die, die das Sagen hat, sondern sie sagt, was er euch sagt, das tut. Interessanterweise, wenn ich eine katholische Kirche betrete, dann ist es oft so, dass die Maria ganz groß ist und Jesus als ganz kleinen Säugling in den Armen hält. Ja? Und hier ist es genau umgekehrt. Die Maria will gar nicht, dass man ihr diese Rolle beimisst, die sie in der römischen Kirche hat. Sie will keine Miterlöserin sein. Sie will keine Vorzimmerdame sein. Mal, ich habe immer ein Problem mit Schlüssel und manchmal, ja, wenn man in einer Schule ist, als Religionslehrer, und da ist ja oft, dass man dann den Generalschlüssel hat und da ist eine ganz gefährliche Sache, diesen Schlüssel zu verlieren. Und das ist mir mal passiert. Und dann habe ich das dem Rektor gesagt, der ist zunächst furchtbar erschrocken, hat er gesagt, ja, der ist mit ein paar tausend Euro versichert, da kommt was auf Sie zu, wenn wir den nicht mehr finden. Aber jetzt war der Rektor gut katholisch und dann sagte er zu mir, Sie müssen den heiligen Antonius anrufen. Der ist scheinbar zuständig für Schlüssel in der römischen Kirche. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie, Herr Rektor, gebt mich nicht mit dem Vorzimmer zufrieden. Weder mit Vorzimmerherren, die Antonius heißen, noch mit Vorzimmerdamen, die Maria heißen, sondern ich bin ein Familienmitglied Jesu Christi durch den Geist Gottes. Ich bin von Neuem geboren. Welcher der Geist Gottes treibt, die sind Söhne Gottes, steht im Römerbrief. Ja? Und ich bin Sohn Gottes und ich darf als Sohn, das ist in jeder Fabrik so und auf jedem Amt so, wenn der Sohn von irgendeinem Chef da erscheint, dann wird er in der Regel von der Vorzimmerdame oder vom Vorzimmerherr vorgelassen. Nun muss ich da nicht anmelden wie die anderen Besucher. Und so habe ich es gesagt, dem Rektor habe ich gesagt, ich brauche keine Vorzimmerdamen und Herren. Ich kann direkt zu meinem Herrn und Heiland kommen im Gebet. Ich brauche nicht mal einen geweihten Ort, wo ich zu ihm kommen darf. Ich kann überall und immer zu ihm kommen, ob das im Keller ist, ob das im Auto ist, ob das in der Scheune ist, ob das ja in der Badewanne ist oder wo es auch immer ist, ja. Was er euch sagt, das tut. Die Maria will es ja gar nicht einmal. Die sagt, er ist entscheidend. Sie weist sogar auf Jesus hin an dieser Stelle. Und er tut dann auch was. Er sagt zu den Dienern, wo diese Wasserkrüge standen, es waren 6 Wasserkrüge. Wir müssen uns vorstellen, da steht, in jedem ging etwa 3 oder 4 Maß, steht da. Das waren ca. 100 Liter pro Wasserkrug. Und wenn da 6 steinerne Wasserkrüge stehen, dann waren das ungefähr 600 Liter Wasser. Vielleicht etwas mehr, klein wenig mehr, aber ungefähr kommt es hin mit 600 Liter. Ihr Lieben, jetzt stellen wir uns mal vor, wir wären ein Diener gewesen damals. Jetzt sagt uns der Herr, füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Diese Diener, die standen in der Gefahr, sich unsterblich zu blamieren. Und das erinnert mich auch an andere biblische Geschichten, an Petrus, als der Herr zu ihm sagt, mitten am Tag, wo kein Fischer hinausfährt, wir wollen hinausfahren, dass wir einen Zug tun. Ja? Und Petrus, er wendet dann noch ein, Herr, wir haben die ganze Nacht nichts gefangen, aber er sagt am Schluss, aber auf dein Wort. Auf dein Wort wollen wir die Wasserkrüge füllen, auch wenn wir nicht wissen, was jetzt kommt. Das ist Vertrauen. Genau das ist Glaube, dass wir uns führen lassen von unserem Herrn ganz persönlich. Auf dein Wort hin, wenn du es sagst, dann ist das Widernatürlichste das Natürlichste für uns. Wenn du es sagst, dann wollen wir vertrauen. Wenn du es sagst, so wie wenn damals er den Philippus hinausgeschickt hat, mitten am Tag auf eine Straße, wo kein Mensch normal in dieser Gegend, in dieser Hitze, wir können es vielleicht heute ein wenig nachvollziehen, wie das war damals, wo niemand um diese Zeit auf die Straße geht, geh heraus auf die Straße. Und der Philippus ist herausgegangen und dann hat er den Kämmerer aus Äthiopien, aus Afrika getroffen und ihm das Evangelium gesagt. Ihr Lieben, manchmal kann es sein, dass Gott von uns was ganz Unvernünftiges verlangt. Und ich habe das auch mehrfach in meinem Dienst erlebt, da haben wir die Zeit nicht dazu. Auf jeden Fall hat mich beeindruckt hier in unserem Wort, dass die Diener jetzt nicht diskutieren, dass sie nicht fragen, Herr, was soll das jetzt mit diesen 6 Krügen voll Wasser? Und da haben wir ja auch schließlich, liebe Geschwister, hier das erste prophetische Wort sehr deutlich. Johannes, da ist nichts ohne Bedeutung, wie was unser Herr sagt. Ich habe vorhin gesagt, das erste Zeichen, was Jesus tat, 6 steinerne Wasserkrüge waren keine besonderen Wasserkrüge gewesen, also keine edlen, verzierten Weinfässer, wie heißt Barrikfässer oder Barockfässer, ich weiß jetzt nicht genau, wie man das nennt. Auf jeden Fall waren es keine edlen Fässer gewesen, sondern steinerne Wasserkrüge, aber 6 steinerne Wasserkrüge. Wir haben es vorhin gehört, ich habe es vorhin kurz angedeutet mit der 7. Ja, 7 Zeichen tut Jesus und 7 ist das Zeichen Gottes und 6 ist eins weniger wie 7. Ich habe das immer meinen Berufsschülern an der Tafel vorgerechnet, 7 - 1 ist 6. Am 6. Tag ist der Mensch geschaffen, am 6. Tag und die 6 ist deshalb auch in der Bibel die Zahl des Menschen, von Anfang bis zum Ende. Und 6 ist aber nicht nur die Zahl des Menschen, den Gott geschaffen hat, sondern auch die Zahl des rebellischen Menschen, der selber handeln will, der selber sein Schicksal in die Hand nehmen will, der selber sein Heil schaffen will. Und deshalb hat der Antichrist in Offenbarung 13, der letzte Weltherrscher, die Zahl 666. Das ist die Trinität in der 6, ja? 3-mal die 6. Also die dreifache Potenz des rebellischen und in Sünde gefallenen Menschen. Und das hat hier eine Bedeutung. 6 Wasserkrüge, 6 steinerne Wasserkrüge. Wir haben in Biologie damals gelernt, dass Mensch besteht zu 70% aus Wasser. Ich habe es noch nicht probiert bei mir, aber ich nehme an, dass das stimmt. Ja? Und dann schrieb jemand an die Tafel, auch der Papst und auch die ganzen Politiker hat er dann aufgeschrieben, die bestehen alles auch zu 70% aus Wasser. Ja? Und jetzt soll da in steinerne Wasserkrüge Wasser, 6 steinerne Wasserkrüge, Zahl des Menschen, Wasser, ja, Wasser, die Naturbeschaffenheit des Menschen. Deshalb sagt Johannes an unser Herr Jesus zum Nikodemus, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde aus Wasser und Geist. Wasser, die natürliche Geburt, und Geist, die Geburt, die eben ein Mensch erlebt hat, der an Jesus glaubt, die Wiedergeburt. Ja? Also 6 steinerne Wasserkrüge. Ja? Und steinerne Wasserkrüge waren normale Wasserkrüge. Was sagt Paulus von uns? Er sagt noch was Drastischeres. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Und Jesus hat die Macht aus uns, die wir zu 70% aus Wasser bestehen, die wir einen Leib haben, ein irdenes Gefäß, das zerbricht, das alt wird. Das merke ich jeden Tag mehr, wenn mir die Haare ausgehen und was weiß ich was alles. Ja, Hörgeräte, hat mal jemand gespottet bei mir in der Jugend, als ich in eine sehr überalterte Gemeinschaft gegangen bin. Ich nenne sie jetzt nicht mit Namen. Und da sagte ein Studienkollege, wenn du da ein richtiges Mitglied werden willst, brauchst du zuerst eine Glatze, eine Brille, einen Stock, Hörgeräte und ein Gebiss, sonst kannst du da nicht richtig. Ja, so als Humor, da hat immer so etwas scharfe, ironische, satirische Witze gemacht. Aber ihr Lieben, das merken wir, dass wir den Schatz in irdenen Gefäßen tragen. Und jetzt auf einmal, liebe Geschwister, verwandelt unser Herr dieses Wasser in kostbaren Wein. Ja? Er kann uns in kostbaren Wein verwandeln. Er kann das tun, was kein anderer kann. Er kann aus Sündern Gotteskinder machen. Er kann aus Menschen, die religiös sind, aber letztlich doch ihrem Ich verpflichtet, kann er Söhne Gottes machen. Und das ist das Große, was uns dieses Wunder in Kana zeigen wollte. Und er will uns dazu gebrauchen. Wenn wir ihm gehören, dann sind wir solche Diener, die die Wasserkrüge mit Wasser füllen und die sie zu Jesus bringen, damit er aus den Menschen, denen wir Zeugnis ablegen, Wasser zu Wein machen kann, etwas Edles. Und jetzt kommen die Krüge dahin, der Speisemeister kostet den Wein, der Wasser gewesen war, und muss sagen, das ist ein guter Wein. Ja? Speisemeister, der Oberkellner, der die ganze Feier protokollarisch kontrolliert, nicht? Der den Leuten sagt, wie sie sich zu benehmen haben, wo die Gabeln, das Messer liegen muss und die Serviette liegen muss. Ja? Dieser Speisemeister befindet den Wein gut, den Jesus gemacht hat, nicht den wir gemacht haben. Wir wissen nicht, wie es geschah, steht nicht da, aber das ist so wahr, das Ergebnis. Und liebe Geschwister, das ist Römer 8. So ist nun kein Verdammungsurteil an denen, die in Christo Jesus sind. Luther übersetzt Verdammliches. Verdammliches wäre noch viel an uns. Ich kenne mein Herz, habe ich immer zu meinen Berufsschülern gesagt, und deshalb kenne ich euer Herz. Verdammliches wäre noch sehr viel, aber es ist kein Verdammungsurteil mehr an denen, die in Christus Jesus sind. Und da kann das alte testamentliche Gesetz des Mose uns nicht mehr anklagen, weil unser Herr dahinter steht, weil er Wasser zu Wein gemacht hat, weil er aus uns natürlichen Menschen geistliche Menschen gemacht hat. Und deshalb ist das Gesetz, kann uns das Gesetz nicht mehr verurteilen vom Horeb und Sinai, wo wir als natürlicher Mensch bei der ersten Sache schon, beim ersten Gebot, das ist das Allerschwierigste, da würden wir alle schon umfallen. Nein, Da gibt's kein Verdammungsurteil mehr. Und die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die müssen dann zugeben, das hat unser Herr getan. Selbst bei der genauesten Kontrolle war dieses Wasser zu Wein geworden. Das ist ein Zeichen, ja? So wie wir in Christus Jesus neu geboren werden. Und jetzt kommt noch was. Jetzt sagt der Speisemeister, der geht zum Bräutigam. Wir wissen ja, wer prophetisch gesehen der Bräutigam ist. Der Bräutigam und sagt zu ihm, was hast du denn jetzt gemacht? Jeder gibt zuerst den guten Wein und dann, wenn sie es nicht mehr merken, dann kann man auch den anderen ausschenken. Das ist üblich unter uns Menschen. Ja? Zuerst kommt der gute Wein. Ich habe noch keinen Anlagebetrüger gesehen, der uns besucht und sagt, wenn sie zu mir kommen, stecke ich die Hälfte ein und den Rest werden sie verlieren. Das habe ich noch nie gehört. Aber ich habe schon viele erlebt, die sagen, bei uns haben sie die höchste Rendite. Bei uns geht's gut. Ich habe noch nie einen Politiker erlebt, auch nicht von der Ampelkoalition, die sagen, wir sind angetreten, um dieses Land gegen die Wand zu fahren. Ja, sondern die haben gesagt, wenn wir drankommen, da wird alles anders. Da gibt's wieder frische Luft. Da gibt's Frieden. Wir sind ja lange genug für den Frieden marschiert. Wenn wir drankommen, da wird alles besser. Gibt's keine Steuererhöhungen mehr und so weiter. Und wie oft hat sich das bewahrheitet, auch in antichristlichen Regimen auf dieser Welt, dass zuerst einmal alles so ausgesehen hat, als wäre das auch so. Aber je länger dann die Sache lief, umso mehr hat man die Nachteile gemerkt. So geht's in dieser Welt, Geschwister. Und bei unserem Herrn geht's umgekehrt. Er wartet mit dem guten Wein bis zuletzt. Er übernimmt die Herrschaft dann, wenn alle anderen gezeigt haben, was sie können. Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der verlorene Sohn durfte zeigen, was er kann ohne den Vater. Da ging es auch zuerst gut, als er das Geld hatte und Freunde hatte. Und als er dann ganz allein war, da kam dann der geringe Wein. Da hat er Säue gehütet. Undenkbar für einen frommen Israeliten, Säue zu hüten. Da hat er Säue gehütet. Und dann ist er heim zu seinem Vater. Ich will mich aufmachen, zu meinem Vater gehen. Ja. Die Welt gibt immer zuerst den guten Wein aus. Unser Herr macht's umgekehrt. Ja. Manchmal gibt's in unserem Leben viel geringen Wein, viel Gerichte, viel Leiden, viele Probleme. Und das ist sogar gut. Ich erinnere mich noch gut dran, ich habe mal einen unserer Ausbilder, unserer Rektoren vom Bengelhaus in Tübingen nach vielen Jahren getroffen. Und da fragt er mich, wie geht's Ihnen? Und da habe ich ihm erzählt, was ich alles für Probleme hatte mit Vorgesetzten und so weiter. Und dann schreit er, dass fast die Wände wackeln, das ist gut! Ja, unser Herr lässt das zu, dass der Mensch zeigen kann, was er kann. Wenn ich es mal sogar von der Schöpfung her nehme, 6 Tage lang darf er das. Aber dann kommt das Reich Gottes, dann kommt der Herr, dann ergreift er die Macht. Dann stößt er die Gewaltigen vom Thron, wie es im Psalm der Maria heißt, die jetzt noch den Ton angeben und die meinen, sie könnten die Inschrift im Stadtschloss in Berlin ungeschehen machen mit diesen 2 Bibelversen. Vielleicht haben Sie es gelesen. Beschäftigt mich immer noch. Geschwister, und wie oft war das so auch in der Heilsgeschichte, dass zuerst das Schlimme kam. Im Leben des Josef, meine jetzt nicht den Pflegevater unseres Herrn, sondern dem im Alten Testament. Wie viel Schlimmes war da? Und am Ende war es gut geworden. Wir könnten jetzt fragen noch einmal, warum kamen diese Brautleute in diese schwierige Situation hinein? Es musste so sein. Es musste so sein, zum Beispiel auch ein Zeichen im Johannesevangelium, dass da einer 38 Jahre lang krank war am Teich Bethesda und 38 Jahre keinen Mensch hatte, der ihm geholfen hat. Ja? Und 38, interessant, wo der dann Hilfe bekommt nach 38 Jahren und dann geht er nach Hause. Sabbat war es, ja, sehr gut. Am Sabbat soll man ja heilen, am Sabbat. Sabbat ist ja eigentlich die Erinnerung letztlich im Judentum, wie es einmal war, als die Gemeinschaft mit Gott noch gestimmt hatte und wo keiner 38 Jahre lang gelähmt sein musste, wo zwischen Gott, Adam und Eva noch alles gestimmt hat. Und jetzt wird er tatsächlich geheilt, jetzt nimmt er sein Bett. Und da kommen dann die Pharisäer und die Schriftgelehrten und wissen nichts Besseres zu sagen, nach 38 Jahren Krankheit, es ziemt dir nicht am Sabbat dein Bett zu tragen. Das ist Gesetzlichkeit pur. Es ziemt dir nicht am Sabbat dein Bett zu tragen. Ich kann heute nicht zur Beerdigung, ich habe meine schwarze Krawatte in der Reinigung, nicht so ungefähr. Ja. Es ziemt dir nicht am Sabbat dein Bett zu teilen. Es war alles, was die gesehen haben. Dass da ein Mensch geheilt wurde, das Zeichen haben sie nicht erkannt und das Zeichen hier haben sie auch nicht erkannt. Oder denken wir an ein anderes Zeichen bei Johannes, der Blindgeborene. Der Blindgeborene, ja, da haben sie zunächst philosophiert, warum ist der blind? Und wie man es damals und in jeder Religion leider oft so macht, da muss irgendwo Sünde vorliegen. Es gibt auch Kreise, in christlichen Kreisen, wenn da keine Erweckung ist, dann muss irgendwo Sünde vorliegen, wenn da Krankheit ist, ja, und so weiter. Da muss irgendwo Sünde vorliegen. Da haben die spekuliert. Und dann klärt sie unser Herr auf und sagt, weder der hat gesündigt, noch seine Eltern haben gesündigt, sondern an ihm sollen die Werke Gottes offenbar werden. An ihm soll ein Zeichen geschehen. Es ging unserem Herrn nicht darum, dass da jetzt ein Gelähmter weniger herumläuft oder dass da ein Blinder weniger in dieser Welt herumläuft. Es ging ihm auch nicht darum, dass jetzt die, wie es oft auch diese Bibelstelle hier falsch ausgelegt wird und schräg ausgelegt wird, dass die noch mehr Wein zum Trinken haben, um hinterher besoffen zu sein. Auch darum ging es nicht, sondern es ging unserem Herrn darum, ein Zeichen zu tun. Und deshalb, was steht da in Vers 11? Und seine Jünger glaubten an ihn. Für sie war das glaubensstärkende Zeichen. Und da gab es jetzt zwei Gruppen am Ende der Hochzeit zu Kana. Die einen, die haben den Wein genommen und haben sich bedankt und die Sache war erledigt. Jetzt haben wir wenigstens wieder Wein, jetzt kann das Fest wieder weitergehen. Und die anderen, die glaubten an Jesus. Die haben gesehen, dass dieses Zeichen, Wasser zu Wein, letztlich damit zu tun hat, dass unser Herr mit uns eine neue Schöpfung beginnen will. Wo gehören wir hin? So könnten wir fragen. Zu welcher Gruppe? Zu denen, die die vielen Zeichen unseres Herrn in ihrem Leben erfahren haben, wie die neuen Aussätzigen, die sich dann freuen und ihres Lebens freuen und weiter so leben, wie jeder Mensch lebt. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und interessanterweise folgt im Psalm 103 eben nicht, der dir viel Geld geschenkt hat, der dir eine nette Familie gegeben hat, alles auch gut, der dir Gesundheit gegeben hat, sondern zuerst kommt, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Zuerst kommt die Vergebung der Sünde. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wie ordnen wir das Gute in unserem Leben ein? Treibt es uns näher zu unserem Herrn? Macht es unseren Herrn groß, so wie hier die Jünger glaubten an ihn? Oder ist es nur ein Zeichen, ja, war gut, schön, Wein gehabt und so weiter. Unser Herr hat gesorgt, wunderbar. Aber es hat keine Konsequenzen im Leben. Wie sieht es bei uns aus? Das wollen wir mitnehmen heute, Geschwister. Dass wir wissen, warum dieses Zeichen getan wurde. Dass Jesus, dass der Herr Jesus aus uns neue Menschen machen kann. Und das wünsche ich uns allen. Uns hier und auch denen, die uns draußen sehen und hören, dass sie zu Christus kommen. Dass sie nicht nur den Wein genießen, den er gibt, die Zeichen, die er uns schenkt. Dass sie nicht nur sagen, ich bin froh, dass ich jeden Tag aufstehen kann am Morgen, sondern dass sie sagen können, ich kenne den, der mir alle meine Sünden vergibt und heilet alle meine Gebrechen und der mein Leben vom Verderben erlöst. Und nicht nur das, so als armer Sünder, sondern der mich sogar krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Und das wünsche ich Ihnen. Amen. Wir wollen still werden und wollen beten. Lieber Herr, wir danken dir, dass du uns ganz persönlich kennst, dass du der Herzenskünder bist, dass du auch uns darin kennst, wie wir oft immer wieder versuchen, die Dinge selbst zu ordnen und selbst zu regeln, wie wir immer wieder meinen, du bist nicht da und du sitzt nicht im Regimente. Und da bitten wir dich, vergib uns. Schenk uns, dass wir zuerst vertrauen, dir vertrauen, dass wir glauben, statt handeln, ohne dich mitzunehmen. Dass wir hören auf dich, bevor wir etwas tun. Schenk uns Geduld, schenk uns Vertrauen auf dich. Wir danken dir, wo du uns schon aus peinlichen Situationen im Leben herausgeholfen hast. Wo du Hindernisse für uns aus dem Weg geräumt hast. Wo du uns Glauben geschenkt hast und wir auf dich vertrauen durften und du uns durchgebracht hast. Wir wollen dir danken auch für die prophetischen Zeichen im Johannesevangelium. Danken dir für dein prophetisches Wort, wie du an Israel, an der Gemeinde und an deiner Schöpfung handelst. Wir danken dir, dass du auch alle Kranken, Alten, Verzagten unter uns aufrichten willst, dass du uns zubereiten möchtest für den Tag, an dem du deine Gemeinde holen willst. Und wir bitten dich, lass uns dabei sein. Lass uns nicht nur mit dem Wein zufrieden sein, sondern hilf uns, dass es uns zu dir treibt und wir dadurch zu dir finden. Und alles, was uns bewegt, wollen wir jetzt in das Gebet hineinfassen, das du deine Jünger zu beten gelehrt hast, lieber Herr. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So möge der Friede Gottes in die neue Woche mit uns gehen. Wir wollen nun sitzen und von dem Lied EBD, IBD Nummer 39, 1 und 2 miteinander singen. Majestät, herrliche Majestät. Aber ich darf vorher noch um den Segen Gottes für uns bitten. Herr, wir bitten dich, segne uns und behüte uns. Herr, lass du leuchten dein Angesicht über uns und sei uns gnädig. Herr, hebe dein Angesicht auf uns und gib uns Frieden, deinen Frieden. Amen.